Das Märchen von der Augenhöhe, Macht und Solidarität zwischen globalem Norden und Süden. Das ist der Titel eines Vortrags, den Dr. Caroline Philipp in Erfurt halten wird, und zwar am 18.12. Das ist ein Dienstag, 18 Uhr, im Audi Max und im Rahmen der Ringvorlesung von Uni und Fachhochschule Homogenität und Vielfalt. In welcher Welt wollen wir leben? Ich freue mich auf den Vortrag, weil ich nicht ganz weiß, was ist denn nun der globale Norden und der Süden und was ist denn das mit der Augenhöhe und der Macht und der Solidarität und der Hilfe und so weiter. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich mit Frau Dr. Caroline Philipp sprechen kann von Glocal e.V. Schönen guten Tag, Frau Philipp.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind gerade in Athen. Ist es da auch so warm wie hier?
Ich sitze gerade draußen hier in der Uni in der Sonne, ja.
Oh, schön. Naja, hier scheint auch die Sonne. Wir haben aber nur 10 Grad. Geht.
Okay, bei uns ist es ein bisschen wärmer, aber...
Ich habe Nachrichten verfolgt, die kann man ja weltweit verfolgen. Und eine Meldung von heute von MDR Aktuell ist: Weltbank verdoppelt Hilfen für Kampf gegen Klimawandel. Und der erste Satz lautet: Die Weltbank verdoppelt ihre Hilfen für den Kampf gegen den Klimawandel in Entwicklungsländern. Da geht es dann um die Anzahl. In dieser kurzen Meldung ist da nicht eigentlich schon das ganze Dilemma beschrieben?
Ja, das ist die Frage. Also die Hilfe gegen den Klimawandel, ich glaube, das, was bei der letzten Konferenz rausgekommen ist, war auch, dass Reparationen eben gefordert werden von Ländern im globalen Süden. Also dass eher die Wortwahl des globalen Südens ganz oft sehr, sehr anders ist als die Wortwahl des globalen Nordens, also vom globalen Süden. Ich glaube, in diesem Fall war es jetzt Peru gewesen. Die haben Reparationen gefordert für die Zerstörung, die der Klimawandel eben im globalen Süden angerichtet hat. Im globalen Norden wird dann eher davon gesprochen, okay, wie können wir den armen Leuten im globalen Süden helfen, damit sie mit den Veränderungen durch den Klimawandel fertig werden können. Also das verdeutlicht natürlich schon, wie Verantwortlichkeiten wo gesehen werden. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, eben je nachdem, wo man verortet ist, im globalen Norden oder im globalen Süden.
Das heißt, in dieser kurzen Meldung wird schon deutlich, das sind die Entwicklungsländer, die müssen sich erstmal entwickeln, wohin auch immer, gegen den Klimawandel. Das ist so, wird impliziert, die haben ja damit was zu tun, die haben den verursacht und die brauchen erstmal Hilfe. Das heißt, die Opferrolle, die müssen sich entwickeln, die sind rückschrittlich und wir haben das Geld und helfen denen. Ist das so tief im Denken verwurzelt und hat das auch möglicherweise mit dieser 500-jährigen Geschichte der Kolonialisierung der Welt durch Europa zu tun?
Auf jeden Fall. Also der Entwicklungsgedanke, der basiert oder das der die Nachfolgerin sozusagen von den Gedanken, den die Europäerinnen entwickelt haben als Legitimation für die Kolonisierung der Welt. Also als die vor 500 Jahren die Europäerinnen angefangen haben, sich auszubreiten, zu expandieren, in andere Weltteile vorgedrungen sind und die Bevölkerung gewaltsam unterworfen haben, sich das Land angeeignet haben, dann brauchen wir irgendeine Legitimation. Warum dürfen wir das machen? Warum dürfen wir Leute unterwerfen, ihnen das Land wegnehmen? Und das wurde eben gerechtfertigt, unter anderem mit dem Zivilisationsgedanken und mit der Entwicklung der Rassenhierarchien. Also die Theorien des Rassismus wurden im Zuge der Aufklärung entwickelt, unter anderem auch mithilfe von im Allgemeinen als sehr fortschrittlich für diese Zeit angesehenen Denkern wie Immanuel Kant, aber auch anderen Aufklärungsphilosophen. Die haben eben diese Hierarchie entwickelt. Die weiße Rasse ist höherwertig als andere Rassen und darum sind wir zivilisiert. Und diese Zivilisation müssen wir eben hinausbringen in die Welt und die anderen vermitteln. Diese Vermittlung war eben sehr zerstörerisch.
Kann man sagen, dass also diese auch fortschrittlichen Philosophen zu der Zeit, die ja Werte geprägt haben in Europa, im Grunde doch rassistisch waren, weil sie ja die Bürde des weißen Mannes, the white man's burden, das heißt, wir sind die Guten, wir sind die moralisch Überlegenen, wir sind zivilisiert weiterentwickelt und wir haben die Bürde, diese Zivilisation, diesen Fortschritt in die Welt zu tragen. Ist das sozusagen dieser Gedanke, der da drin steckt?
Auf jeden Fall. Also ich meine, das war die Erschaffung sozusagen des Rassismus. Also die Pseudo-Verwissenschaftlichung des Rassismus passierte eben genau zur Zeit der Aufklärung, weil das Problem war bei der Aufklärung, eigentlich war der Wert der Aufklärung, alle Menschen sind gleich und eigentlich hatte man dann keine Legitimation mehr. Warum? Also es gab da so ein Shift. In der Zeit der Aufklärung gab es ein Shift, die fiel zusammen mehr oder weniger mit der Abschaffung des Sklavenhandels, weil der Wert der Aufklärung eben war, okay, alle Menschen sind eigentlich gleich und darum musste eben wieder ein neues Ungleichverhältnis geschaffen werden, was eben auch durch die Philosophinnen der Aufklärung geschaffen wurde, dass man eben Menschen weiter ausbeuten kann. Und das, dazu wollte ich eben noch kommen, wird eben auch weitergetragen in diesem Entwicklungsgedanken. Also im Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich die ehemals kolonisierten Länder befreit in Afrika und Asien, in Lateinamerika war es schon ein bisschen früher. Und da war eben auch die Frage, okay, wie können wir eben, also die Frage der Europäerin, okay, es muss wieder was Neues geschaffen werden, ein neues Ungleichheitsverhältnis, damit die, das ist jetzt ein bisschen flach formuliert vielleicht, aber damit die Herrschaft auch aufrechterhalten kann. Also es war dieser Entwicklungsgedanke, der in den 50er Jahren entwickelt wurde, Mitte der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, wurde dazu benutzt, um die Ungleichheit in der Welt aufrechtzuerhalten durch die Einteilung eben in entwickelte und unterentwickelte Länder.
Das hat ja sicher auch wirtschaftliche Auswirkungen. Also die das Geld haben, das Geld geben, haben ja auch Druck. Nun gab es ja in dieser Frage der Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe, gab es ja ein Umdenken, zumindest verbal, dass dann von Augenhöhe gesprochen würde, von Hilfe zur Selbsthilfe, die, wie Sie ja schreiben in Ihrer Broschüre und vielleicht auch in Ihrem Vortrag ausführen, eine Verschleierung der Machtverhältnisse sei. Was meinen Sie genau damit?
Ich glaube, ganz oft ist es so, dass neue Terminologien geschaffen werden, neue Rhetoriken, um eben bestimmte Machtverhältnisse zu verschleiern. Aber auch sicherlich in vielen Fällen war tatsächlich der Ansatz da oder der Grundgedanke, okay, hier muss mal ein bisschen was verändert werden. Es bestehen, also wir wollen nicht mehr die Ausbeuterung sein, lass uns lieber eine Partnerschaft anstreben. Aber ich glaube, oft ist es eben dabei geblieben, dass die Rhetorik verändert wurde und in ganz, ganz wenigen Organisationen, die eben im globalen Norden und Süden tätig sind, hat sich das wirklich auf die Strukturen ausgewirkt. Also sind die Strukturen verändert worden. Also ganz oft ist diese Veränderung auf der Ebene der Rhetorik geblieben, sodass sich die eine Seite eben gut fühlen kann, okay, wir sind ja partnerschaftlich, wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, aber eigentlich keine Veränderung in der realen Machtstruktur auf unterschiedlichen Ebenen in der Organisation gibt.
Es wird ja noch diese hierarchische Dreiteilung gemacht zwischen Entwicklungsschwellen und entwickelten Ländern. Lässt sich das noch aufrechterhalten oder ist das eigentlich im Umkehrschluss eigentlich relativ klar? Es gibt die Länder, die von dem Kolonialismus profitiert haben. Das ist ja auch zum Teil Amerika, jetzt auch möglicherweise wieder China, die einen ähnlichen Kurs fahren. Lässt sich diese Einteilung aufrechterhalten oder wie müsste man das eigentlich sprachlich besser fassen?
Ja. Ich glaube sowieso, dass diese Entwicklungsdekade, die ist eigentlich schon lange vorbei. Also es gibt ja unheimlich viele Ausdifferenzierungen, dass auch viele Länder, die ehemals Entwicklungsländer waren, jetzt Mittelschichten entwickelt haben, die wirtschaftlich total stark sind. Also die G20, der G20-Gipfel, der gerade zu Ende gegangen ist, hat das ja wieder gezeigt. Aber ich glaube, da muss man auch gucken. Also erstens, eine Frage ist da, wie differenziert sich das dann innerhalb der Länder aus? Also ich meine, Brasilien zum Beispiel, eines der wichtigen Schwellenländer, hat ja innerhalb des Landes auch eine unheimlich große Schere zwischen Arm oder Reich. Also das ist dann nicht nur eine Frage zwischen unterschiedlichen Nationen sozusagen, sondern man muss dann auch gucken, wie differenzieren sich die Schichten aus, also die Klassenfrage neu stellen sozusagen im globalen Norden und im globalen Süden. Der zweite Teil der Frage, können Sie die nochmal wiederholen?
Sprache ist ja Denken und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja so tief verwurzelt, dass dieser Kolonialismus und der europäische Kolonialismus so tief im Denken verwurzelt, dass wir auf unsere Sprache auch achten müssen und uns darüber unterhalten müssen, wie wir sprechen, wie wir bestimmte Begriffe wählen. Und die Frage ist, ob man da einen anderen Begriff finden könnte für Entwicklungsschwellen und entwickelte Länder, ob das nicht klarer geht zu sagen, das sind, wer hat den Einfluss bei IWF, bei Weltbank und so weiter und wer macht eigentlich was und machen hat ja was mit Macht zu tun.
Genau, auf jeden Fall ist es wichtig, neue Begriffe zu finden. Darum sprechen wir zum Beispiel auch von globalen Norden und globalen Süden, weil wir nicht wieder in dieses in diese Hierarchie, dem neues Futter geben wollen, diesen Begriff sozusagen. Auf der anderen Seite denke ich, es ist wirklich nicht damit getan, neue Begriffe zu finden. Mhm. Also es muss eine strukturelle Veränderung stattfinden, es muss Inhalt her. Und ich glaube, das ist Das ist das Problem, was wir sowieso in Deutschland in ganz vielen Bewegungen haben, dass wir sehr darauf aus sind, unsere Sprache zu verändern, aber dass es sich nicht niederschlägt auf unsere Handlungen, auf unser Denken, auf unsere Alltäglichkeit sozusagen. Was, worauf wir auch pochen. Also es ist unheimlich wichtig, Strukturen zu verändern und nicht nur Sprache.
Das hat man ja schön bei Griechenland gesehen. Sie leben ja seit vielen Jahren in Athen und das Opfer war die griechische Regierung. Das heißt, dieses Verhältnis, diese Einflussnahme von IWF und dem Währungsfonds hat man ja in Griechenland schön gesehen, wenn jemand vom Kurs abweicht. Ist Griechenland und dann auch die kulturelle Erzählung der faulen Griechen und so weiter ein schönes Beispiel für diese Machtstrukturen?
Also es ist auf jeden Fall das gleiche Muster. Also ich fand es auch sehr interessant, wie man sehen konnte, wie die Griechen, also vor der Krise, wie über Griechenland geschrieben wurde sehr romantisierend, ach, wie warmherzig und wie gastfreundlich und so weiter und so fort, und wie diese ganze Stereotype, dieses ganze stereotype Haus, das da rhetorisch gebaut wurde, wie das eben mit der Krise total zusammengebrochen ist. Und dann waren es eben, also dann dieses, wie schnell auf so einem Stereotypenhaus ein anderes Gebäude aufgerichtet werden konnte. Also die faulen Griechen, die sich nur zurücklehnen, nicht arbeiten, die Hilfsgelder von den Deutschen, also es gab auch Hilfsgelder sozusagen, wo über 90% zurückgeflossen sind, wieder an deutsche und französische Banken. Das ist ganz interessant, wie das auch begrifflich geformt wurde. Hilfsgelder auf der einen Seite wurde denen gegeben, die waren sie aber nicht wert, weil sie ja sowieso faul sind. Also es war ganz ähnliche Mechanismen, die da stattgefunden haben.
Das heißt, diese sogenannten Hilfspakete, fängt es ja sprachlich schon an, waren ja eigentlich Kredite, die zum Teil zurückgezahlt wurden. Also wird da sprachlich auch nicht nur verschleiert, sondern eigentlich auch Nebelkerzen gezündet und geblendet, weil das weder eine Hilfe war, noch waren es Pakete, es waren einfach Kredite. So läuft es ja weltweit auch, wenn man sich den Schuldendienst anschaut. Der globale Süden ist ja 2/3 zahlt er mehr an Schuldendienst an den europäischen Norden oder den globalen Norden, als diese sogenannten Hilfsgelder eigentlich ausmachen. Manchmal muss man sich dann doch mit Wirtschaftspolitik und mit Zahlen beschäftigen. Hilft nichts, oder?
Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall wichtig, obwohl ich glaube, dass viele Leute dann auch nicht überzeugt. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig wichtig, die Zahlen zu kennen, wie viele Gelder auch von Migrantinnen, die aus dem globalen Süden im globalen Norden sind, wie viele Gelder da zurückfließen in den globalen Süden und wie wichtig das ist zum Beispiel für den globalen Süden. Aber ich finde es auch unheimlich wichtig zu wissen, die Dimensionen, die zum Beispiel europäische Politiken aus dem globalen Süden, die Gelder wieder abgezogen werden, zum Beispiel mit Fischerei vor afrikanischen Küsten oder mit Unterstützung von Großfarmerinnen in afrikanischen Ländern durch deutsche Entwicklungsgelder. Also was da alles passiert, das muss auf jeden Fall zahlenmäßig aufgearbeitet werden.
Können Sie vielleicht nochmal sagen, wenn wir über den globalen Norden und den globalen Süden sprechen, welche Länder oder welche Regionen denn dazugehören? Oder wer ist denn der globale Norden? Da reden wir doch nicht nur von Europa, oder?
Also der globale Norden, so wie wir das fassen, sind die Länder, die eben durch Europa, die europäische Länder sind oder eben die durch Europa kolonisiert werden. Also zum Beispiel Kanada und die USA.
Das sind die im Grunde, die von der Geschichte des 500-jährigen Kolonialismus im Grunde profitiert haben und ja jetzt auch noch die Strukturen sind. Kommen wir mal zu den Strukturen, die im Denken auch bei uns verhaftet sind. Ich erlebe ja oft in Zusammenhängen bei Arbeit mit Geflüchteten, in politischen Strukturen, einen Gestus der moralischen Überlegenheit, auch gerade in linken Strukturen, dass man so glaubt, ich sag's mal so, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, die Wahrheit gepachtet zu haben und in der politischen Auseinandersetzung so eine Rechthaberei, so ein Paternalismus und eben dieser Gestus der moralischen Überlegenheit. Ist das, was in uns allen möglicherweise drinsteckt, weil wir sozusagen die Gewinner sind?
Ich glaube, die Geschichte, also das wurde ja über Jahrhunderte lang manifestiert, dass wir in Europa diejenigen sind, die moralisch überlegen sind, auch durch die christliche Moralphilosophie. Also das haben wir so, glaube ich, verinnerlicht, dass es ganz, ganz schwierig ist, diese Sachen zu verlernen. Und das ist, was uns eben wichtig ist in unserer Arbeit bei Sozial, dass wir auch Privilegien und auch die Überlegenheit die uns anerzogen wurde, die wir uns selber anerzogen haben, dass wir diese Sachen eben uns bewusst machen, reflektieren und eben wieder verlernen. Aber das ist auch ein ganz schwieriger Prozess und ganz lang. Das geht nicht einfach von heute auf morgen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen.
Also das heißt, diese patriarchale, gewalttätige, autoritäre Aneignung, kulturelle Aneignung, die über Jahrhunderte im Grunde die Erziehung und die Kultur geprägt hat, die müssen wir wieder verlernen. Und das ist ja wahrscheinlich ein schmerzhafter Prozess, wo man sich auch selbst eingestehen muss, dass bestimmte Muster so tief im Denken verwurzelt sind. Das stelle ich mir sehr kompliziert und sehr schwierig vor.
Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall schwierig und wie Sie eben schon gesagt haben, das ist auch schmerzhaft. Also ich glaube, es ist auch schwierig anzuerkennen, dass zum Beispiel ein Spruch, den ich gerade losgelassen habe, dass mir den dann jemand anders sagt, das ist aber rassistisch, was Sie gerade gesagt haben. Zum Beispiel, natürlich ist das schwer, aber ich glaube, wir müssen uns das trotzdem klar machen, dass es nötig ist, uns damit zu konfrontieren. Und ich glaube, wir müssen auch fehlerfreundlich sein. Ich glaube, wir können da nicht einfach aussteigen, wenn ich als zum Beispiel weiße deutsche Frau in Deutschland aufgewachsen bin. Natürlich habe ich dann bestimmte Denkmuster übernommen. Also natürlich, und das, ich glaube, da kann ich dann auch nicht sagen, ach, ich bin so schlecht, das ist meine eigene Schuld. Wir müssen dann einfach konstruktiv da dran gehen und auch fehlerfreundlich sein. Okay, ich habe das jetzt gesagt. Aber okay, wie können wir denn daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert?
Das heißt, fehlerfreundlich.
Also, dass sowas passiert, ist klar.
Das heißt, fehlerfreundlich könnte es auch sein, dass man da mit Humor, auch mit einer gewissen Ironie rangeht und sagt, naja, ich bin halt Teil, dass man lernt, über sich zu lachen und nicht zu sagen, ich bin jetzt richtig, ich bin gut. Wir wollen ja tendenziell immer auf der richtigen Seite stehen und die Guten sein und dann merken wir, was steckt da in uns drin? Also das heißt, Humor, Fehlerfreundlichkeit und eine gewisse Gelassenheit, aber trotzdem Klarheit. Fast unmöglich, oder?
Ich glaube, die Gelassenheit, also eine Klarheit, aber eine Gelassenheit ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich glaube, wir müssen auch aufhören, diese einfachen Unterscheidungen zu haben wie gut und böse. Also es gibt nicht einfach gut und böse. Das ist auch, ich glaube, das Erbe von dieser christlichen Moral, die wir geerbt haben. Wir sind nicht einfach nur gut und böse. Wir versuchen gut zu sein, aber natürlich haben wir auch andere Seiten in uns, die nicht immer nur gut sind. Und das sind auch unsere eigenen Seiten, aber die sind natürlich auch durch die Geschichte, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir das über Jahrhunderte gelernt haben, in unserer Kultur haben wir das eben so gelernt. Und damit müssen wir eben umgehen. Das ist einfach so. Ich glaube, das müssen wir einfach helfen, einfach uns gegenwärtig machen.
Gegenwärtig machen und ich bin gespannt, wie Sie das machen. Der Vortrag, den Sie am 18.12. halten, das Märchen von der Augenhöhe, Macht und Solidarität zwischen globalen Norden und Süden. Werden Sie das, was wir jetzt besprochen haben, natürlich nochmal ausführen? Gibt es auch Zeit für Diskussionen, für Nachfragen und für Zweifel?
Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Eine Diskussion ist geplant. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie lange. Aber ist auf jeden Fall drin. Wenn das in den anderen Formaten, in den anderen Vorträgen auch so war, da wissen Sie besser Bescheid als ich.
Ja, ja. Naja, auf jeden Fall kann man sich ja schon mal die Broschüre anschauen, das Märchen von der Augenhöhe in Macht und Solidarität im Nord- und Südpartnerschaften. Das ist ja eine Broschüre, die Sie rausgeben als Glokal. Das ist ja machtkritische Bildung. Machen Sie, vielleicht können Sie uns nochmal abschließend sagen, was ist denn für Sie machtkritische Bildungsarbeit?
Also machtkritische Bildungsarbeit ist für uns, dass wir auf globaler Ebene, auf regionaler Ebene und auf zwischenmenschlicher Ebene schauen, was für Machtverhältnisse existieren, also auf diesen drei und noch mehr Ebenen. Und wie funktionieren die? Wie sind wir da involviert und wie können wir die überkommen? Das ist jetzt total allgemein gesagt. Ich gebe da mal ein Beispiel vielleicht. Eine Organisation bucht uns, die im globalen Norden sitzt, in Nordwestdeutschland zum Beispiel, hat eine Partnerorganisation in Peru und die bucht uns dann und wir gehen zu denen und wir sprechen über erstmal geschichtliche Hintergründe. Zum Beispiel, wenn es eine christliche Organisation ist, sprechen wir über die christliche Arbeit im globalen Süden. Dann schauen wir uns die Strukturen an, wie arbeitet diese Organisation, wer hat welche Positionen. Wer kann was machen, wer gibt Geld aus, wer publiziert, wer wird evaluiert und so weiter und so fort, identifizieren Baustellen und gucken dann, wie können wir diese Strukturen überkommen. Das ist ein Beispiel. Aber wir arbeiten auch auf vielen anderen Ebenen. Wir gehen auch in Organisationen rein, die einfach nur sich geschichtlich weiterbilden wollen, zum Beispiel zu Kolonialismus oder zu anderen Machtungleichheiten.
Das heißt, die Machtstrukturen in kleinen, in Firmen, in Vereinen, in Verwaltungen, in der kleinsten Initiative, selbst in der Familie, geht es ja auch um Macht. Fängt es da schon an, das zu thematisieren, zu besprechen? Weil die Strukturen, die uns umgeben, sind ja genau von diesen Machtstrukturen geprägt. Kann man da im Kleinen auch anfangen?
Genau, genau. Wir fangen da auch im Kleinen an. Also es geht auch um persönliche Machtstrukturen. Es geht nicht immer nur um die Machtstrukturen, die sich geschichtlich etabliert haben, sondern es geht auch um persönliche Machtstrukturen natürlich auch. Aber unser Fokus ist schon auf gesellschaftlichen Machtstrukturen. Und das hört nicht dann in Organisationen auf. Also wir bereiten jetzt gerade eine Ausstellung vor, die wird nächstes Jahr im Herbst eröffnet. Und da geht es eben um größere Machtstrukturen, um globale Machtstrukturen, aber auch um Widerstände dagegen. Also uns ist auch immer wichtig, nicht nur Kritik zu üben, okay, der Entwicklungsgedanke basiert auf rassistischen Philosophien, die dann und dann entwickelt wurden, sondern auch aufzuzeigen, okay, wie kann man das denn lernen? Also uns liegt ganz viel daran, auf Handlungsorientierung zu stärken und Leute dazu zu stärken, auch gegen diese Machtstrukturen zu überkommen.
Das gefällt mir sehr gut. Das werde ich versuchen, nicht Dinge falsch oder richtig zu machen, sondern Dinge zu verlernen, die man eigentlich nicht möchte. Das ist muss man auch erstmal schaffen, aber ich werde es versuchen, sehr an Anfang. Und ein Anfang kann auch ein Vortrag sein, ein Gespräch, ein Streitthema und der Vortrag, den Dr. Caroline Philipp halten wird am 18.12. heißt das Märchen von der Augenhöhe, Macht und Solidarität zwischen globalem Norden und Süden in der FH im Audi Max am Dienstag 18 Uhr ist das am 18.12. Und ich wünsche Ihnen, Frau Philipp, eine gute Reise nach Erfurt. Noch ist es warm. Ich hoffe, Sie kommen hier gut an und haben eine schöne Zeit in Erfurt. Ich bedanke mich recht herzlich.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Okay.
Tschüss.